Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema die kosmische Illusion, Mental, Traum und Halluzination, Teil 1. Nachdem wir in unserem letzten Podcast sowohl im göttlichen als auch im sogenannten Ungöttlichen die eine göttliche Wirklichkeit erkannt haben, nachdem wir unser Mental ein wenig auf die Logik und Seinsweise des Grenzenlosen eingestimmt haben, wollen wir all dies heute wieder in Frage stellen. Wir wollen uns diesem, unserem Mental, das das alles ausdrückt und zu verstehen glaubt, etwas genauer zuwenden und schauen, was da eigentlich genau in uns geschieht, was das eigentlich ist, was wir da denken und verstehen. Denn wenn wir auch nur einen kleinen Schritt zurücktreten, wenn wir das menschliche Mental, das menschliche Denken insgesamt erfassen, durch alle Zeitalter, in all seinen Ausdrucksformen und Philosophien, selbst in seiner religiös-spirituellen Metaphysik, dann können oder müssen wir eins feststellen: Absolut nichts ist sicher, ist wirklich gesichert. Das menschliche Mental und damit unser Denken bewegt sich permanent zwischen einer scheinbar beständigen Bejahung und einer ebenso beständigen Verneinung. Es hat die Existenz des individuellen Wesens, des individuellen Seins absolut bejaht und ebenso radikal und mit einer durchaus zwingenden Logik verneint. Und dies gilt ebenso für die Existenz, für die Wirklichkeit des Kosmos und sogar für die Existenz, für die Wirklichkeit des Göttlichen, für die Wirklichkeit des Immanenten, des Göttlichen in uns und in den Dingen, für die Wirklichkeit des universalen Geistes, des universalen Göttlichen und für die Wirklichkeit von etwas, das jenseits von beidem liegt, für die Wirklichkeit des transzendenten Göttlichen. Der Mensch, das menschliche Mental, nimmt mal diese, mal jene Position ein, und oft geschieht das sogar in uns selbst, quasi im Wechsel. Je nach äußeren Umständen, je nachdem, wie sich die Dinge für uns oder für das Kollektiv, für die Menschheit gestalten. Und dies muss auch so sein, denn genau dies ist die Wirkweise des Mentals, des mentalen Prinzips. Es ergründet, verfolgt, testet jede mögliche Hypothese, jede theoretisch denkbare Möglichkeit. Einfach deshalb, weil es zur tatsächlichen und unmittelbaren Wahrheit keinen Zugang hat. Und genau dies, dass das Mental immer in Möglichkeiten, in Relativitäten lebt, ist der Grund dafür, dass es am Ende keine wirkliche Gewissheit erlangen kann, dass es niemals in absoluter, dauerhafter und vollkommen unberührbarer Weise überzeugt sein kann. Der Zweifel, wenn auch oft unsichtbar oder tief verborgen, ist immer unser Begleiter, ist stets eine gewisse Bedrohung unseres vermeintlich sicheren Fundamentes. Und dies gilt in der Tat für alles. Denn selbst das, was wir jetzt als wirklich betrachten, etwa wissenschaftliche Erkenntnisse oder Dinge, die wir tatsächlich physisch berühren können, können uns in unserem Mental als wesenhaft unwirklich erscheinen, als etwas, das vielleicht jetzt gerade ist, das aber möglicherweise nie hätte sein müssen und das sehr bald, vielleicht schon im nächsten Augenblick, gar nicht mehr da sein, gar nicht mehr wirklich sein mag. Und dies gilt nicht nur für das Mental, sondern auch für das, was wir Leben nennen, für unser Lebenssein, für unser emotionales und vitales Wesen. Auch hier finden wir keine feste und sichere Basis. Alles ist im Fluss, kein noch so vermeintlich endgültiges Lebensziel kann die absolute, dauerhafte Befriedigung bringen. Es geht weiter und weiter, es sucht weiter und weiter. Und, wie schon gesagt, dies kann auch nicht anders sein. Denn unser Wesen, unsere Natur gründet sich, zumindest für eine sehr lange Zeit, auf Unwissenheit. Und weil dies so ist, können die vermeintlichen Wahrheiten, die wir finden, auch nur Halb- oder Teilwahrheiten sein, unvollständig und damit per se fragwürdig, zweifelhaft. Wenn wir uns selbst, uns Menschen, ein wenig genauer betrachten, wenn wir die unterschiedlichen Teile unseres Wesens und ihre Wirkweisen unter die Lupe nehmen, dann zeigt sich diese Unwissenheit, diese Fragwürdigkeit aller Wahrnehmung und damit aller sogenannten Wirklichkeit noch deutlicher. Zunächst einmal scheinen wir dabei auf sicherem Grund zu stehen, denn wir sehen und erleben die Welt im Wesentlichen durch unser äußeres Bewusstsein, durch das, was Sri Aurobindo das physische Mental nennt. Alles, was wir sehen, tasten, schmecken, hören, was wir materiell wissenschaftlich erfassen, beobachten, durchdringen können, ist für uns Wirklichkeit, ist, wie wir sagen, objektive Realität. Und all das, was wir nicht sehen, nicht ertasten, schmecken oder hören, all das, was wir nicht mit wissenschaftlichen Instrumenten und Methoden untersuchen und analysieren können, ist dementsprechend unwirklich oder noch nicht verwirklicht, im Entstehen begriffen. Für Menschen, die ausschließlich in diesem physischen Mental leben oder in denen dieses physische Mental sozusagen die Führung übernommen hat, ist die Welt ausgesprochen einfach. Alles, was materiell, was objektiv und wissenschaftlich überprüfbar ist und die Schlussfolgerungen, die eine sich darauf gründende Vernunft daraus zieht, sind wirklich, tatsächlich. Alles andere unwirklich, irreal, irrational. Doch unsere menschliche Mentalität besteht nicht nur aus diesem physischen Mental. Es gibt in uns ebenso ein, in vielen Menschen stärkeres und dominanteres Lebensmental. Ein Mental, dessen Wahrnehmung und Wirkweise sich nicht auf der objektiven Welt, sondern auf Desire, auf Begehren, Verlangen, auf Sehnsucht gründet. Und dieses vitale Mental ist mit der kleinen, beschaulichen Welt des physischen Mentals ganz und gar nicht zufrieden. Es will nicht das sogenannte Tatsächliche, sondern das Mögliche, oft sogar das Unmögliche. Es will Grenzen überschreiten, Neues erfahren, will Freude, Genuss, will sich ausleben, sich selbst immer neu und in immer größeren und weiteren Feldern bestätigen, will seine Kraft, seinen Einfluss, seine Macht und seinen Ertrag, also das, was es für sich nehmen, was es in sich hineinnehmen kann, so weit wie möglich ausdehnen. Anders gesagt, es sucht nicht nach dem physischen, dem Objektiven, sondern nach dem Subjektiven, dem Imaginären, nach der gefühlten Befriedigung, nach dem fühlbaren Genuss. Es will mehr als nur ein Tier sein, das mit dem, was es ist und hat, zufrieden ist, will mehr sein als ein einfacher Tiermensch, der in seinem beschaulichen Vorgarten materieller und konventioneller Wirklichkeiten lebt. Es ist immer rastlos, immer unzufrieden. Es sucht immer nach etwas, was dieses Leben ihm vermeintlich nicht geben kann. Und dies bringt uns tatsächlich voran, führt uns über unser damit verbundenes Sehnen und unseren im Kern unstillbaren Ehrgeiz in Felder, eröffnet uns Felder, in die wir sonst nie eintreten würden, in denen wir uns nie, wie es oft und in gewöhnlichem Sprachgebrauch heißt, selbst verwirklichen würden. Doch das vitale Mental will immer mehr. Es will weitere Welten erobern, weitere Welten besitzen. Es will Grenzen überschreiten, sich unendlich ausdehnen. Es will alles, quasi die ganze Welt, umfassen. Dieses vitale Mental, so wichtig und wertvoll es auch sein mag, um uns aus dem kleinen, rein materiellen Leben hinauszuführen, ist eine ständige Quelle von Rastlosigkeit und Unsicherheit, Ungewissheit. Und diese Rastlosigkeit und Ungewissheit wird noch verstärkt durch einen weiteren Wesensteil, durch das, wenn man es so nennen will, mentale Mental, durch unser denkendes, reflektierendes Mental, das alles hinterfragt, in Frage stellt, das Konzepte und Philosophien, das vermeintliche Wahrheiten zusammenbaut, um sie dann wieder auseinanderzunehmen, das alle möglichen Systeme entwickelt, die am Ende dann doch keinen Bestand haben und durch neue Systeme und Denkweisen ersetzt werden, das die Wahrnehmung der Sinne einmal bestätigt, dann wieder in Frage stellt, das Schlussfolgerungen zieht, um dann bald wieder zu anderen, oft entgegengesetzten Schlussfolgerungen zu kommen, und das diesen Prozess endlos fortsetzt. Und wenn wir selbst manchmal die Tendenz haben, dieses Mental, diese sogenannte Ratio, für eine feste, belastbare Basis zu halten, dann genügt ein kleiner Blick in unsere eigene persönliche Vergangenheit mit ihren vielen vorübergehenden Lebenskonzepten und Vorstellungen und erst recht ein Blick auf die Geschichte der Menschheit als Ganze, um diese Idee von Dauerhaftigkeit und Belastbarkeit, um diese Arroganz des Mentals ad absurdum zu führen. Das immer suchende, immer aktive menschliche Mental kann die tatsächliche Wirklichkeit des Lebens und des Daseins und auch nicht ihre Ziele und Wege grundlegend erfassen, ein für allemal festhalten. Es kann dies nicht einmal mit seinen eigenen Gewissheiten und Überzeugungen tun. Denn tatsächlich sind diese sogenannten Gewissheiten ebenso im Fluss, ebenso unbeständig und ungewiss wie die Bewegungen der Lebensebene, des vitalen Mentals. An dieser Stelle könnten wir den Schluss ziehen, dass Stabilität und Dauerhaftigkeit letztlich dann doch in der objektiven und auch wissenschaftlichen Gewissheit des physischen Mentals liegen. Down to earth, sich erden, festen Boden unter den Füßen haben, Wissenschaft ist Wahrheit, wären dann die Schlagworte, aus denen wir eine beständige, belastbare Grundlage für unser Dasein schaffen könnten. Doch auch dies ist, bei näherer Betrachtung, eine Chimäre, ein Trugschluss. Denn auch das physische Mental beherbergt den Zweifel. Es spürt irgendwo und immer drängender die prinzipielle Begrenztheit menschlichen Wissens, menschlichen Verstehens, wird quasi zum Agnostiker. Und selbst wenn es an der Wirklichkeit bestimmter Dinge nicht zweifelt, so zweifelt es doch an ihrem Sinn. Denn ist am Ende nicht all das, was es weiß oder glaubt zu wissen, nutzlos, vergebens? Dem vitalen Mental geht es, was die Sinnfrage anbelangt, nicht viel anders. Es steht dem Leben in gewisser Weise ratlos, verwirrt und auch frustriert gegenüber. Oder es empfindet nach aller Suche, nach allem Abenteuer, nach all den vielen vorübergehenden Befriedigungen eine tiefe, grundlegende Unzufriedenheit und Enttäuschung. Auch hier scheint am Ende alles nutzlos, scheint ein Trugbild, eine Illusion zu sein. Und selbst das mentale Mental spürt immer mehr und kann dem immer weniger ausweichen, dass es eigentlich nichts weiß, dass all seine Gedanken, seine Philosophien, seine größten und schönsten Theorien und Wahrheiten in gewisser Weise leer, hohl sind, dass sie eben nichts anderes sind als mentale Konstrukte, ohne jede Wirklichkeit. Und es spürt, dass diese Wirklichkeit jenseits seines eigenen Daseins liegt, dass sie nicht etwas Gedachtes, Ausgedrücktes, also ein Gebäude ist, sondern etwas Absolutes und Ewiges. Das mentale Mental wird sich bewusst, dass alles, was es denkt, relativ ist und dass alles, was in der Zeit existiert, nur ein vorübergehender Traum ist, eine Halluzination, ein weites Delirium, eine immense kosmische Illusion. Und so siegt am Ende die Verneinung, das Prinzip der Verneinung über das Prinzip der Bejahung. Und diese Verneinung wird damit folgerichtig und unausweichlich universal, absolut, zur einzigen, alleinigen Wahrheit der Dinge. Die Folgen sind gravierend. Denn diese Verneinung, die Weltverneinung, führt uns auf einen Weg, den viele und sehr kraftvolle Religionen, Traditionen und Philosophien verkörpern und vorgeben. Im Westen das Christentum mit seiner Erlösung und Erfüllung allen Seins in einem jenseitigen Himmel, im Osten oder aus dem Osten kommend der Buddhismus mit dem Ziel und der Wahrheit des Nirvana, und der Advaita Vedanta von Shankara, der diesen Buddhismus in Indien in gewisser Weise vollendete und ersetzte. Befreiung von Karma, Austritt aus dem Rad des Lebens, dem Rad der Wiedergeburt, das Universum als Maya, Illusion, sind Begriffe, fast schon Schlagworte, die Menschen, die sich auf einen spirituellen Weg begeben, auch heute noch stark prägen und damit einen erheblichen Einfluss auf das individuelle und kollektive Bewusstsein der Menschen ausüben. Wir wollen uns deshalb mit der Wahrheit, die hinter diesen Traditionen und Philosophien steht, etwas eingehender befassen. Und wir werden dann sehen, dass diese Verneinung, dieser universale Illusionismus nur eine Linie ist, die aus der einen Wirklichkeit hervortritt, und dass die andere genau das Gegenteil davon ist, eine Bejahung, ein positiver, universaler Realismus. Wenn wir diese Verneinung, diese Weltverneinung etwas genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass sie durchaus begründet, fundiert ist. Denn wenn wir uns ein wenig von unserem eigenen kleinen Kosmos und unseren persönlichen Wahrnehmungen lösen und die Entwicklung der Menschheit als Ganze mit etwas Abstand betrachten, dann kommen wir kaum daran vorbei, festzustellen, dass hinter aller menschlichen Anstrengung, hinter allem, was wir zu sein und zu erreichen glauben, im Grunde eine große Illusion steht. Politische und soziale Proklamationen, Theorien, Heilsbotschaften, ethische oder moralische Bemühungen zur Vervollkommnung des Menschen, Philanthropie oder Menschenliebe, das Dienen am Menschen, eigentlich jegliches Wirken, jegliches Bemühen, auch nach Ruhm, Macht, Erfolg, nach allen nur denkbaren Errungenschaften, führen im Kern nirgendwo hin, drehen sich im Kreis, haben das Dasein und die Natur des Menschen nicht wirklich, nicht grundlegend verändert. Bildung, Philosophie, Moral, Religion, sie alle haben es nicht vermocht, den erträumten, vollkommenen Menschen, geschweige denn eine vollkommene Menschheit hervorzubringen. Altruismus, Philanthropie, christliche Liebe, buddhistisches Mitgefühl, sie alle haben die Welt nicht einen Deut glücklicher gemacht, haben nur für einen Augenblick Erleichterung oder Linderung im stets fortwährenden Leid der Welt verschafft. Alles ist mehr oder weniger Kosmetik, ist äußerlich, unbeständig, vergänglich. Die eigentliche Essenz des Lebens, des menschlichen Daseins und ihr grundlegender Charakter, das Leid, das Ringen, die Unwissenheit und Unvollkommenheit, bleiben trotz all dieser Bemühungen unverändert. Auch wenn diese Sichtweise, diese Wahrnehmung vielleicht etwas zu pointiert, zu scharf formuliert ist, sie hat eine starke Überzeugungskraft, bestätigt die Erfahrung von Jahrhunderten, Jahrtausenden. Alles fällt irgendwo wieder zurück. Jeder hohe, edle Versuch endet letztlich in einem Fehlschlag oder schlimmer noch, in einer Verdrehung, die alles noch schwieriger, noch leidvoller, noch härter macht, als es vorher zu sein schien. Und wenn dieses unentwirrbare Knäuel von Unvollkommenheit und Vollkommenheit, von Unwissenheit und Wissen, von Frustration und Zufriedenheit und Glücklichsein, von Scheitern und Erfolg nicht irgendwo hinführen würde, wenn es sich wirklich immer nur im Kreis drehen würde, wenn das endgültige Gesetz des Lebens und universalen Daseins wäre, dann könnten wir, wie es der Tod in Savitri sukzessive tut, mit gutem Recht behaupten, dass all das entweder die Schöpfung einer unbewussten Energie ist, die nirgendwo hinführt, dass diese Welt bewusst als Prüfung, als Feuerprobe oder gar als Martyrium erschaffen wurde und dass all die vielen Fehlschläge, das Scheitern und Unvollkommenheit gewollt sind und dass das, worum es eigentlich geht, woanders jenseits dieser Schöpfung zu suchen ist, oder, und das ist das Extrem, dass die Welt, die Schöpfung, das Universum tatsächlich gar nicht existiert, dass sie nichts anderes ist als eine weite und unermessliche, sinn- und ziellose Illusion. Die zweite Annahme, Leben in der Schöpfung als eine Art Prüfung, scheint uns auf den ersten Blick in der Tat einen Anknüpfungspunkt zu bieten. Die Möglichkeit einer Bejahung eines positiven Sinns. Doch dieser Sinn bleibt vage, unklar, nicht wirklich greifbar. Und er kann deshalb unser philosophisches Mental am Ende nicht befriedigen. Denn die konkrete Verbindung zwischen dieser Prüfung, diesem Martyrium und den höheren Welten, in denen diese dann ihren Sinn und ihre Erfüllung finden würden, erschließt sich uns nicht. Wir können, wenn man es so ausdrücken will, zwischen Himmel und Erde keinen Zusammenhang herstellen, der uns die Notwendigkeit dieser Prüfung zwingend erklärt, der uns bewusst macht, warum eine solche Prüfung und damit das Universum überhaupt nötig, geschweige denn unverzichtbar sein soll. Das Einzige, was wir sagen könnten, wäre, dass es offenbar eine bewusste Wahl von höheren und sterblichen Geistern oder Wesen gibt, die dieses Abenteuer in der Unwissenheit wagen oder auf sich nehmen wollen. Ganz offenbar, um die Natur dieser Welt zu erfahren, zu verstehen, um sie dann in gewisser Weise wieder zurückzuweisen. Dies mag auch durchaus wahr sein, ein Teil der Wahrheit sein, aber dies allein reicht ganz gewiss nicht aus, um daraus die Existenz einer derart komplexen, langlebigen und vielschichtigen Schöpfung zu erklären. Es muss mehr dahinter stecken. Und tatsächlich, wenn wir diese Idee erweitern, wenn wir sagen, dass die Welt ein Feld ist, in dem sich etwas Höheres ausarbeitet, dass sie eine Manifestation der göttlichen Wahrheit oder eine, man könnte sagen, göttliche Möglichkeit ist, in der Unwissenheit für eine bestimmte Zeit ein notwendiger Faktor ist, wenn wir sagen, dass dieses Universum einen Impuls, sogar einen zwingenden Impuls beinhaltet, sich aus der Unwissenheit ins Wissen, aus der Unvollkommenheit in Vollkommenheit zu entfalten, wenn wir all die Frustration, all das Scheitern als Stufen, als notwendige Schritte zum letztlichen Sieg wahrnehmen und wenn wir erkennen, dass Leid in Wirklichkeit nur das Hervortreten der göttlichen Seinsseligkeit vorbereitet, dann ist diese Welt, so wie sie aktuell ist, für uns erklärbar, hat einen tiefen, absolut positiven Sinn. Und dann wäre der Enttäuschung, der Frustration, wäre jeder Idee von Illusion oder Nichtigkeit der Welt und der Dinge die Grundlage entzogen. Denn all das, was wir hier sehen, all das Ringen, Erfolg und Misserfolg, Freude und Leid, diese ständige Vermengung von Unwissenheit und Wissen, wären dann nur eine Art vorübergehender Begleitumstand, eine Erfahrung, die für die Seele und ebenso für Mental, Leben und Körper notwendig ist, um in das volle Licht eines spirituell vollkommenen Wesens emporzuwachsen. All dies wäre absolut logisch, wäre unverzichtbarer Teil eines evolutionären Prozesses, selbsterklärend. Und die Idee oder das Konzept eines allmächtigen, willkürlichen Zufalls oder einer kosmischen Illusion wäre dann nicht erforderlich, wäre dann künstlich, realitätsfremd, fast absurd. Wir sehen also, dass es für die Welt, so wie sie ist, durchaus eine vernünftige, sinnvolle und auch positive Erklärung gibt. Und dass wir uns deshalb von der Vorstellung, dass dies alles eine große kosmische Illusion sei, ohne weiteres lösen können. Doch leider ist die Sache nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn was ist dieses Mental, das da gerade denkt, das philosophiert, über die Wahrheit der Welt und der Dinge sinniert? Ist es nicht selbst Teil der Illusion? Und wenn dies so ist, und das ist in dieser Wahrnehmung unbestreitbar, denn auch das Mental ist Teil dieser offensichtlich illusorischen Welt, kann sich dann eine Illusion selbst zu einer Wirklichkeit machen? Oder ist es dann nicht in Wahrheit nur die Illusion einer Wirklichkeit? Eine Unwirklichkeit, die wir als wirklich denken? Denn wir könnten durchaus sagen, dass es tatsächlich nur eine Wirklichkeit gibt. Das Transzendente, Suprakosmische und das alles andere, selbst die Welten des Lichts, die Welten der Götter und auch wir selbst, wenn wir in diese Ebenen aufsteigen oder hier auf der Erde göttlich, gotthaft werden, immer noch Teil einer großen Illusion sind. Teil der lichtvollen Seite dieser Illusion, dieser Unwirklichkeit. Und selbst wenn das Ganze keine vollkommene Illusion ist, so ist es zumindest eine, sagen wir, nachrangige Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die in gewisser Weise zu ihrem Ende gelangt, wenn unsere Seele erkennt und weiß, dass Brahman, das Absolute, das Transzendente und Unveränderliche allein wahr ist. Wenn dies zutrifft, wenn dies die endgültige Wahrheit der Dinge ist, dann ist alles in der Tat sinnlos. Die göttliche Manifestation, der Sieg der Seele in der Materie, ein göttliches Leben in der Natur, in der Welt, das alles entpuppt sich am Ende als Falschheit oder bestenfalls als etwas Unwirkliches, das der allein wahren und einzigen Wirklichkeit eine Zeit lang aufgezwungen wird. Was nun ist am Ende wahr? Welche mentale und vor allem auch spirituelle Erfahrung steht tatsächlich am Ende der Dinge? Genau dies müssen wir, um zu einer wirklich fundierten Aussage zu kommen, nun etwas tiefer ergründen. Tatsächlich gibt es eine Wahrnehmung, eine Schau, die die Welt, das Universum, als eine unwirkliche, subjektive Erscheinung erfährt. Als ein Gebilde von Formen, Bewegungen und Kräften, die sich aus einer Art ewigem Schlaf erheben, oder auch als eine Art Traum, der sich vorübergehend einer reinen und formlosen, ihrer selbstbewussten Existenz auferlegt, ein Traum des Grenzenlosen, des Ewigen. Und diese Wahrnehmung, diese Schau hat eine gewisse Richtigkeit, eine Echtheit und damit auch eine Berechtigung. Ist die Welt also ein Traum? Und wenn ja, was bedeutet das? Ist Traum dasselbe wie Illusion? Oder müssen wir hier noch einmal unterscheiden? Zwischen Wirklichkeit, Traumwirklichkeit oder Traumillusion und wirklicher, vollständiger Illusion. Wenn wir von einem Traum sprechen, dann denken wir zunächst tatsächlich an etwas Unwirkliches. Denn wenn wir aufwachen, wenn wir sozusagen in unsere eigentliche Realität, unsere Lebenswirklichkeit zurückkehren, verschwindet er, löst sich auf, sozusagen auf Nimmerwiedersehen. Wir könnten aber ebenso sagen, und auch diese Annahme wird durch unsere Vernunft, durch unser logisches Denken gestützt, dass beides, unsere Lebenswirklichkeit, also unser Wachbewusstsein, und unsere Traumwirklichkeit, unser Traumbewusstsein, nur verschiedene Zustände eines einzigen, beiden zugrunde liegenden Bewusstseins sind, dass also beide Zustände Wirklichkeiten sind. Wir könnten sagen, dass die Traumwirklichkeit nicht dadurch unwirklich wird, dass wir wieder in unser sogenanntes normales Bewusstsein zurückkehren und dass die normale Lebenswirklichkeit ebenso wenig unwirklich ist, nur weil wir im Schlaf vorübergehend daraus austreten und in ein Traumbewusstsein schreiten. Und genau dies würde dann auch für andere Wirklichkeiten gelten. Der Eintritt in eine spirituelle Stille oder ins Nirvana würde dann nicht bedeuten, dass der Kosmos eine Illusion ist, auch wenn uns dies in diesem Zustand so scheinen mag. Das Einzige, was wir tatsächlich sagen könnten, ist, dass die Welt für das Bewusstsein, das in ihr wohnt, real ist und dass eine reine, absolute Existenz für das Bewusstsein real ist, das im Nirvana versunken ist. Nun gibt es allerdings noch einen weiteren Aspekt, der einen Traum oder einen Traumzustand für uns unwirklich erscheinen lässt, zumindest unwirklicher als das reale Leben. Und dies ist seine offensichtliche Inkohärenz, seine Zusammenhanglosigkeit, seine Flüchtigkeit. Unser gewöhnliches äußeres Dasein ist, auch wenn wir es nicht immer und in allen Einzelheiten verstehen, im Wesentlichen eine Kette von klar miteinander verbundenen Ereignissen. Ereignisse, die wir in gewisser Weise beherrschen oder kontrollieren können, die wir mehr oder weniger durch eigenes Handeln oder eigenen bewussten Willen beeinflussen können. Von unserem Traumbewusstsein können wir dies in aller Regel nicht behaupten. Wir treiben umher, schauen, erfahren, nehmen aber den Traum so gut wie nie selbst in die Hand, bestimmen seinen Verlauf, kontrollieren bewusst unsere Handlungen. Und dieser doch sehr gravierende Unterschied zwischen Traumbewusstsein und Wachbewusstsein bestärkt uns in der Annahme, dass diese beiden Zustände tatsächlich nicht vergleichbar sind, dass es sich um grundlegend verschiedene Dinge handelt, dass Träume eben doch unwirklich sind und das, was wir im Wachbewusstsein erleben, allein wirklich ist. Wie können wir diese Kluft zwischen der vermeintlichen Traumillusion und der Wirklichkeit des materiellen Daseins überbrücken? Die Traumillusion sozusagen zu einer Traumwirklichkeit werden lassen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst klären, was denn ein Traum überhaupt ist, wie er entsteht, wo er herkommt, was er genau in uns abbildet, was eigentlich im Schlaf und damit auch im Traum geschieht. Was wir dazu mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir im Schlaf schlafen, also ruhen, dass wir aus unserem Wachbewusstsein zurücktreten und damit auch aus der Welt, aus der Wirklichkeit, die dieses Wachbewusstsein wahrnimmt. Nun ist das Wachbewusstsein aber nur ein Teil unseres Bewusstseins, unser Oberflächenbewusstsein, also unser normales, bewusstes Wirken. Unser inneres Bewusstsein, unser Unterbewusstsein und unser inneres Mental, Vital und unser subtiles Körperbewusstsein arbeitet weiter, bleibt sozusagen wach, aktiv. Und wir erinnern uns an diese Aktivität, wenn etwas in uns, das dem Oberflächenbewusstsein recht nahe ist, dieses Wirken aufzeichnet und in unser Wachbewusstsein quasi hinüberträgt. Anders gesagt, es gibt etwas, und das ist sehr interessant, das sozusagen das Scharnier zwischen diesen Ebenen bildet. ein für uns dunkles, da verborgenes, unterbewusstes Element, das unsere Traumerfahrung speichert und das möglicherweise sogar selbst Traumbilder erschafft, Träume zusammenbaut. Hinter diesem Scharnier, hinter dieser Tür oder diesem Durchgang liegt unser gesamtes subliminales oder feinstoffliches Wesen, unser gesamtes subliminales Bewusstsein, das von ganz anderer Substanz ist, das vollkommen anders wirkt, als wir dies aus unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein kennen. Und um zu verstehen, was Träume sind und ob es Illusionen oder Wirklichkeiten sind, müssen wir diese verschiedenen subliminalen Ebenen und Anteile und ihre jeweilige Wirkweise etwas näher betrachten. Die meisten Träume, die wir haben, oder zumindest an die wir uns später noch erinnern, stammen aus dem eigentlichen Unterbewusstsein, also aus einer Schicht, die zwischen dem Bewusstsein, dem bewussten Teil unseres Wesens und dem vollkommenen Unbewusstsein liegt. Eine Schicht, in die alles, was wir sehen, erleben und einst waren, absinkt und aus der diese Dinge dann in unzusammenhängender, vollkommen beziehungsloser und dann oft auch absurder Form wieder an die Oberfläche steigen. Diese Formationen, Bilder oder wie wir es nennen, Träume, sind in jeder Beziehung inkohärent. Eine merkwürdige Mischung aus offenbar zufällig ausgewählten Begebenheiten unseres täglichen Daseins und fantasievollen Variationen davon. Oder sie greifen Geschehnisse und Begegnungen aus der Vergangenheit auf und erbauen auf diesen ebenso flüchtige, oft chaotisch anmutende Bilderserien. Manche scheinen, ganz unabhängig davon, reine Fantasie zu sein, ohne jeden Bezug zu irgendeiner persönlichen Realität oder Erinnerung. Und doch, trotz aller Inkohärenz, trotz aller Flüchtigkeit, aller Absurdität, verbirgt sich hinter diesen Träumen eine Bedeutung. Aussagen, die die moderne Psychoanalyse so gut es geht zu systematisieren und zu verallgemeinern sucht. Wie rudimentär und im Einzelfall auch fehlerhaft dies auch sein mag, es zeigt, dass sich in diesen Träumen Schlüssel zu Dingen verbergen, um die wir wissen müssen, mit denen wir im Wachbewusstsein umgehen müssen und die damit von ganz konkreter, praktischer Bedeutung sind. Dies allein gibt der Traumerfahrung bereits einen ganz anderen Charakter, einen Wert, eine Wirklichkeit, die in jedem Falle mehr ist als eine reine Illusion. Das eigentliche Unterbewusstsein, also das Unterbewusstsein, wie Sri Aurobindo es versteht und beschreibt, ist jedoch nicht die einzige Quelle, der einzige Erbauer unserer nächtlichen Träume. Es ist sozusagen nur das Vorzimmer, in denen wir Formationen begegnen, die aus dem reinen, darunterliegenden Unbewusstsein aufsteigen oder die aus unserem physisch-materiellen Wachbewusstsein in dieses Unbewusstsein hinabsinken. Anders gesagt, wenn wir aus unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein austreten und auf unserer Reise in den Tiefschlaf in diesen unterbewussten Raum eintreten, oder wenn wir umgekehrt aus dem Tiefschlaf, dem Unbewusstsein, wieder in das Unterbewusstsein zurückkehren, dann finden wir dort all die vielen unzusammenhängenden Eindrücke und Bilder unseres gewöhnlichen äußeren Lebens. Erfahrungen, Gewohnheiten und Impulse, die dort im Unterbewusstsein ihren Abdruck hinterlassen und die dann mit all den Dingen, die unterdrückt wurden, die zu schlafen scheinen, die mit all dem, was aus unserem gewöhnlichen Bewusstsein zurückgewiesen wurde, offen oder verkleidet, immer und immer wieder in unser Wachbewusstsein aufsteigen und die unser Dasein und unser Handeln in viel höherem Maße bestimmen, als wir dies in aller Regel wahrhaben wollen. Im Traumbewusstsein, also im Unterbewusstsein selbst, begegnen uns diese Phänomene als fantasievolle, meist abstruse Konstrukte oder Gebäude, als Bilder, Bewegungen und Gestaltungen, die diese im Unbewusstsein begrabenen Eindrücke quasi umspielen und deren Sinn, deren Bedeutung für uns nicht erkennbar ist. Nicht erkennbar, weil uns der Schlüssel fehlt, um die Wirkweise und die formende Kraft dieser Ebene tatsächlich zu verstehen. Wenn wir nun diesen Vorraum, wenn wir das Unterbewusstsein mit seinen Bildern und Formationen verlassen und tiefer in den Schlaf sinken, dann fallen wir scheinbar in eine vollkommene Unbewusstheit, in einen traumlosen Schlaf, den wir Tiefschlaf nennen. Doch dieser Tiefschlaf, dieser traumlose Schlaf, ist tatsächlich nichts anderes als eine tiefere, dichtere und damit auch in gewisser Weise dunklere Schicht des Unterbewusstseins. Eine Schicht, aus der die darin versunkenen und verwobenen Strukturen nicht mehr an die Oberfläche dringen. Anders gesagt, wir träumen zwar, träumen auch dort weiter, können aber das, was wir träumen, nicht mehr aufzeichnen. Oder, und das ist eine andere Möglichkeit des vermeintlichen Tiefschlafs, der Teil, der aufzeichnet und sich erinnert, das heißt ein bestimmter Teil unseres Mentals, ist in andere Bereiche gewandert, hat sich in andere, innere Ebenen zurückgezogen, in das subliminale Mental, das subliminale Vital, ins subtil Physische und hat dort jegliche Verbindung zu unserem Oberflächenwesen verloren. Tatsächlich ist es auch dort aktiv, zeichnet auf. Und aus den inneren Regionen, die unserem gewöhnlichen äußeren Bewusstsein noch einigermaßen nahe liegen, treten durchaus Bilder und Eindrücke in unser Wahrnehmungsfeld, in unser, ja, Schlafwachbewusstsein. Bilder und Eindrücke, die, wie schon in den Ebenen des eigentlichen Unterbewusstseins, inkohärent sind oder sich in Formen und Gestaltungen ausdrücken, die wir aus unserem eigenen Wachbewusstsein kennen oder die wir konkret erlebt haben, etwa in uns bekannten Personen oder Umgebungen. Wenn wir jedoch diese Grenzbereiche verlassen und noch ein wenig tiefer in unsere inneren Ebenen sinken, werden die Signale wie in der Tiefsee schwächer und schwächer und erlöschen schließlich. Kein Recording, keine Aufzeichnung dringt mehr zu uns. Wir schlafen tief und fest, unbewusst und traumlos. Eine Illusion natürlich, denn das Traumbewusstsein ist weiter aktiv, hinter dem Schleier eines nun vollkommen stummen und inaktiven Unterbewusstseins. Und doch haben wir auch zu diesen tieferen Ebenen einen Zugang, können dazu eine bewusste Verbindung herstellen. Denn wenn wir auch innerlich, also in unseren inneren Welten, bewusster werden, können wir nicht nur die durchlässigeren, flüssigeren Schichten des Unterbewusstseins durchdringen, sondern auch die dunkleren und dichteren. Können auch dort Strukturen, Elemente, Bilder wahrnehmen, unmittelbar im Traum selbst oder als Aufzeichnung nach unserer Rückkehr. Und wenn der Schleier zu unseren inneren, feinstofflichen Welten durchlässiger wird, wenn wir beginnen, auch unser inneres Mental, unser inneres Vital, unser subtil physisches bewusst wahrzunehmen, dann eröffnen sich uns ebenso Erfahrungen, Traumerfahrungen in diesen, in den subliminalen Ebenen oder sogar in supraphysischen Ebenen, also in Ebenen, die oberhalb unseres Mentals liegen und zu denen uns über den Schlaf und die damit verbundenen Träume eine verborgene Tür geöffnet wird. Und hier in den subliminalen und supraphysischen Ebenen ist es dann nicht mehr das Unterbewusstsein oder das mentale, aufzeichnende Element im Unterbewusstsein, sondern das subliminale Bewusstsein, das unsere Träume erbaut. Wenn dies geschieht, wenn das Subliminal in unserem Traumbewusstsein nach vorne tritt, dann kann das, was wir im Traum sehen und erfahren, verschiedene Formen und Gestaltungen annehmen. Eine zusammenhängende Reihe von Gedanken in oft merkwürdigen und sehr lebendigen Bildern und Ausgestaltungen, Erkenntnisse und Problemlösungen, die wir im Wachbewusstsein nicht finden konnten, Warnungen, Vorahnungen, Hinweise auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen, in gewisser Weise also wahre oder wahrhaftige Träume, die sich von den unzusammenhängenden Bildern aus dem Unterbewusstsein in ihrer Natur und Qualität deutlich unterscheiden. Ebenso begegnen uns in diesen subliminalen Träumen Strukturen oder Gebäude aus symbolhaften Bildern, präzise und klar im Mentalraum, komplex und meist rätselhaft oder verwirrend in den vitalen Regionen. Oder wir reisen ganz konkret in diesen inneren, mentalen und vitalen Welten umher, in unseren eigenen oder den universalen, und zeichnen die Erfahrungen dieser Reise auf. Auch diese Träume haben, wie die symbolhaften, eine große Tragweite, haben eine wesentliche Bedeutung für unser inneres und äußeres Leben oder auch für das Leben anderer. Sie zeigen uns die Beschaffenheit unserer inneren mentalen und vitalen Welt, offenbaren wichtige, oft grundlegende Elemente unseres mentalen und vitalen Seins und legen Einflüsse bis hin zu Besetzungen offen, denen wir unterliegen und die sich vor unserem Wachbewusstsein in den inneren Welten verbergen. Oder wenn wir einfach nur durch objektive, also universale vitale und mentale Welten reisen, dann sind diese Träume einfach nur, ja, Reiseaufzeichnungen, Beobachtungen und Erfahrungen in einer Welt, die von unserem eigenen Dasein, von unseren eigenen inneren und äußeren Formationen weitestgehend unabhängig sind, die nicht unmittelbar etwas mit uns zu tun haben. Je stärker wir unser inneres Wesen entwickeln, je mehr wir in unserem Inneren statt in unserem äußeren Bewusstsein leben, umso häufiger treten wir aus dem unterbewussten Traumbewusstsein in ein weiteres, subliminales, in ein Traumbewusstsein, in dem unsere Träume tatsächlich eine Bedeutung haben, also in gewisser Weise wirklich sind. Und schließlich ist oder wird es möglich, auch im Schlaf vollkommen und durchgängig oder zumindest über lange Strecken bewusst zu bleiben. Wir nehmen dann wahr, wie wir von einem Traumzustand in den anderen schreiten, von einem Bewusstseinszustand in den nächsten, bis wir in einen kurzen Zustand von leuchtender und friedvoller, traumloser Ruhe gelangen. In den Zustand, in dem die im Wachbewusstsein verbrauchte Energie tatsächlich wiederhergestellt wird. Und wenn wir uns aus diesem Innersten aller Zustände wieder lösen, wenn wir von dort den Rückweg in unser Wachbewusstsein antreten, dann können wir auch dies Schritt für Schritt, Stadium um Stadium wahrnehmen und nachverfolgen. Dabei ist es zunächst ganz normal, dass bei jedem Übergang die Erfahrungen des vorherigen Zustandes von uns abfallen und wir uns am Ende nur an die lebhafteren Erfahrungen erinnern oder an die, die nahe an der Oberfläche liegen. Aber wir können nach und nach die Fähigkeit entwickeln, den Faden zu halten. Schritt für Schritt, Traumerfahrung um Traumerfahrung zurückzugehen, bis sich uns die gesamte Linie im Wachbewusstsein offenbart. Ein kohärentes, vollständiges Wissen um das, was im Schlaf geschieht, ist, wenn auch nicht leicht zu erreichen, möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Die kosmische Illusion, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.